Ja, du sagst nicht.
Was?
Das ist kein Kochwäscher. Genau.
Genau. Klassik oder ohne Geschmack.
Ja.
Memleket.
Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Memleket. Mein Name ist Christoph Keller und wir sprechen heute über Erinnerungen, über persönliche Erinnerungen im Kontext einer diversen postmigrantischen Gesellschaft, aber auch über das Politische der Erinnerungen. Das ist der Anfang einer Reihe von Gesprächen hier bei Memleket zum Thema Erinnerungskultur. Und bei mir am Tisch sitzen Katharina Morabek, am Tisch sitzen Venanz Nobel und Aishe Yavaz. Und Aishe, ich beginne gleich bei dir mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Wir sitzen ja hier in der Ausstellung, bei der es um dich geht. Du bist Fotografin, du bist Porträtfotografin vor allem. Und hier in dieser Ausstellung, wo wir hier sitzen, in der Fotobastei, geht es um Fotografie, aber es geht auch um dein Leben ein Stück weit und ein Stück deiner Biografie, auch deiner Familie in dieser Ausstellung. Und dann fing das Leben an. Kannst du ein paar Worte sagen zum Ort, wo wir hier sind und zu dieser Ausstellung?
Wir sind hier in der Fotobastei in Zürich. Die Ausstellung hat in Aarau im Stadtmuseum begonnen. Und ich muss sagen, mit der Ankunft der Ausstellung hier in diesen Räumen habe ich das Gefühl, dass die Ausstellung jetzt am richtigen Ort ist.
Nicht in Zürich.
In Zürich auch, aber auch näher am Boden und nicht mehr in diesem, obwohl ich das Stadtmuseum Aarau eine schöne Institution finde, hat es etwas. Dieses Museum, dieses Tempelartige, wo schon wieder gewisse Leute auch Hemmungen haben, reinzugehen, hat es hier nicht. Und das ist das, was mir hier gefällt. Diese Berührungsangst ist nicht da. Ich glaube, hier laufen die Leute rein und raus, ohne Angst zu haben.
Und im Zentrum der Ausstellung steht ja eigentlich ein großes Fotoalbum. Kannst du dazu noch zwei, drei Worte sagen?
Wir haben zu dieser Ausstellung 30 Leute interviewt und das Familienalbum war jeweils die Vorlage oder das Hilfsmittel zur Erinnerung. Wir haben mit die Personen haben die Alben durchgeblättert und sich erinnert anhand der Fotos. Was ich aber auch noch anfügen möchte zu deiner Frage, es geht nicht nur um mein Leben in dieser Ausstellung. Das ist vielleicht der Anfangspunkt, auch die Geschichte meines Vaters ist der Anfangspunkt zur Geschichte von vielen anderen. Also mein Vater ist in den 60er Jahren als Gastarbeiter in die Schweiz migriert und hat viele andere mitgenommen. Und es ist die Geschichte auch von diesen Leuten, nicht nur unsere Geschichte.
Genau, die eigene Geschichte und die Geschichte der anderen, Venanz Nobel, wenn ich gleich zu dir kommen darf. Bei dir gibt es ja auch so eine Erinnerungsgeschichte in deiner Familie. Du bist der Vizepräsident des Vereins Chef Quant. Der Verein ist ein Forum, das den Austausch und die Kooperation zwischen den jenischen und ihren Organisationen über die Landesgrenzen hinweg erleichtern soll. Du hast dich aber auch ganz intensiv mit deiner eigenen Familiengeschichte auseinandergesetzt und da auch ein paar Dinge angetroffen, die dich überrascht haben.
Ein paar ist massiv untertrieben, aber es ist so, dass es für mich Zeiten gab, wo ich keine Erinnerung hatte, keine Familienerinnerung vor allem hatte. Das hängt mit etwas zusammen, was in Medien manchmal als das düsterste Kapitel der Schweizer Geschichte angepriesen wird, die Kinderlandstraße, dieses Hilfswerk in Anführungszeichen der Präventute, dass während Jahrzehnten von 1926 bis 1973 den Jenischen die Kinder weggenommen hat, fremdplatziert hat, zu Bauern in Kinderheime, in Gefängnisse, in psychiatrische Kliniken etc. Und das hat sehr viel mit meiner persönlichen, meiner Familiengeschichte zu tun. Und gleichzeitig hat es auch damit zu tun, ist das mit der Schlüssel, weshalb dann eben auch ein Stück Geschichte fehlt. Dieses schöne Fotoalbum gibt es nicht, oder ich habe es mir jetzt langsam erarbeitet. Es gibt schon alte Fotos, nach Jahrzehnten der Recherche, aber das war ein weiter, weiter Weg, bis diese Bilder und das persönliche Erinnern, das Zuhören bei den Alten, die diese Zeiten anfangs des letzten Jahrhunderts selber mitgemacht haben, mitmachen mussten, mitgemacht wurden, muss man wirklich so in diese Reihenfolge stellen. Da brauchte es Bilder, Bilder, erzählte Bilder, gesprochene History, Oral History, und aber auch Bilder, die wegführen von dem einem berühmten Bild, das überall, wenn es um Kinder der Landstraße geht, wird dieser Leiter, der 600 Kinder verwaltet hat, als selbsternannter
Siegfried,
ja. Alfred Siegfried, genau, als selbsternannter Mr. Jenisch so. Dieses Bild, wie er zwei Kinder an der Hand führt und sie in das Weite hinaus zum Tor des Kinderheims führt, das ist ein Sinnbild, das alle Medien immer wieder verbreitet haben und weiter verbreiten. Aber es ist ein Sinnbild auch der Gesichtslosigkeit, gerade auch dieser Kinder, die in Richtung des Tors schauen und nicht in die Kamera und so geschichtslos bleiben.
Und das zeigt ja auch, wie Bilder eben, öffentlich gemachte Bilder und auch das Performen von Bildern in der Öffentlichkeit eben auch das kollektive Erinnern dann prägen, oder?
Ganz, ganz stark. Einerseits das kollektive Erinnern, aber andererseits halt auch für uns Jenische war das unheimlich wichtig, Bilder zu finden, die uns darin bestätigen, es gibt uns. Es gibt uns als kulturelle Gruppe und wir sind nicht die Ersten, wir hatten Eltern, Großeltern, Urgroßeltern. Da sind die Bilder ein ganz wirkmächtiges Instrument des Selbstidentitätsstiftenden und der Selbstwahrnehmung.
Da können wir gleich nahtlos übergehen zu dir, Katharina Moravec. Du bist Mitglied der Institutleitung bei INES, beim Institut Neue Schweiz. Du bist Kultur- und Ausstellungskreatorin, wenn man dem so sagen darf. Du baust Labore für gesellschaftliche Transformation, warst viele Jahre lang künstlerische Leiterin der Schädhalle in Zürich. Jetzt das Öffentlichmachen von Erinnerung ist ja eigentlich eines deiner Themen. Jetzt frage ich dich, warum ist das wichtig?
Ich war Mitte der 80er Jahre Kind in Österreich. Und ich habe damals erlebt, dass in meiner Grundschule hängen bis heute in allen Grundschulklassen die Porträts des Bundespräsidenten. Und das war in meinem Fall Kurt Waldheim, der auch UNO-Generalsekretär war. Und von dem dann wenige Jahre später, und das war sozusagen genau dieser Prozess, den ich beschreiben will, sozusagen öffentlich hart erkämpft, dann diskutiert wurde und erstritten wurde, dass er während dem Nationalsozialismus in einer sehr aktiven Rolle in der SA war und sozusagen zusammen mit also in, sozusagen verantwortlich war für Kriegsverbrechen. Und dieses Aufbrechen sozusagen von so einer Nachkriegsnormalität oder eigentlich in eine Situation des Streits darum, was und wer ist sozusagen normal und was und wer ist ein Verbrechen. Dieser Streit, den halte ich für extrem wichtig und das hat mich sehr geprägt in meinem Aufwachsen und das hat mich auch und aus biografischen Gründen sehr geprägt und das ist etwas, was ich sozusagen mitnehmen. Ich kann gleich sozusagen nahtlos antworten, auch warum sozusagen dieser Streit wichtig ist in einer Öffentlichkeit, wie zum Beispiel auch hier in der Schweiz. Also ich bin ja dann sozusagen in die Schweiz eingewandert und wundere mich bis heute, beziehungsweise sammle bis heute sozusagen Antworten auf die Frage, wo fängt eigentlich in der Schweiz das Verbrechen an und wo hört es auf, oder? Auch in Bezug auf die Vergangenheit. Und hier gibt es sozusagen ganz andere Gesprächsmodelle, als ich es aus Österreich gewohnt bin. Also in Österreich, das ist sozusagen, um auch an eure Geschichten anzuschließen, du hast erzählt, Aisha, dass du mit deinem Vater in ein sehr produktives Gespräch gekommen bist, sozusagen über seine Geschichte. Du hast erzählt, dass Stücke fehlen sozusagen in diesem Porträt oder in dieser Sammlung. Und bei mir war es auch ähnlich, dass ich sozusagen beim Nachfragen, gewisse Dinge wurden einfach nicht erzählt, oder? Und gewisse Dinge wurden stattdessen erzählt, oder?
Zum Beispiel?
Naja, sozusagen es gibt so ein sehr interessantes Buch von Margarete Mitscherlich über den Zustand der Nachkriegs, also der Erzählungen der Deutschen im Nachkriegs- oder im postnazistischen Raum, ja, wo sie das deswegen die Unfähigkeit zum Trauern nennt, weil es eben bestimmte Strukturen gibt, in denen sozusagen diese Mitverantwortung, in der man ja mehr oder weniger steckte, oder? Wenn man jetzt nicht verfolgt war, wie das verarbeitet wird und wie auf das geantwortet wird. Und das, und da gibt es sozusagen verschiedene Strategien der Verdrängung und der Entschuldigung oder der Entschuldung oder der Selbst sozusagen sich rausnehmen aus der Verantwortung und so. Und diese sehr interessanten Strukturen der Verdrängung, die finde ich, also da halte ich es für sehr, sehr wichtig, sich die anzuschauen, auch für die Schweiz.
Du würdest sagen, dass sie in der Schweiz besonders ausgeprägt sind?
Ne, sie funktionieren anders als jetzt in den sozusagen direkten Nachfolgestaaten.
Sie werden anders verwaltet irgendwie, oder wie würdest du sagen?
Es gibt so unterschiedliche Modi, wie sozusagen mit der Vergangenheit umgegangen wird. Das eine ist sozusagen ein völliges von sich weisen. Naja, sozusagen wir waren ja neutral und wir waren humanitär und wir haben damit überhaupt nichts zu tun.
Und es ist sozusagen, es gab bei uns keine Rassenhygiene.
Es gab bei uns keine Konzentrationslager irgendwie, oder so wie das ja gesagt wurde vom
Es gab keinen Rassismus, nur Fremdenfeindlichkeit,
genau. Auschwitz lag nicht in der Schweiz, ja, aber die Frage ist ja, was hatte die Schweiz trotzdem mit Auschwitz zu tun? Und das ist sozusagen die eine Antwort oder die eine Kategorie der Antworten, sozusagen du Nestbeschmutzerin, wie kommst du dazu, hier dieses hart erarbeitete, wohlständige, also diese Schweiz sozusagen hier anzupatzen. Das ist der eine Modus. Und der andere Modus ist, dass schon auch sozusagen mit dem Stand der Forschung, der ja existiert, also seit den 80er Jahren, weiß man ja eben auch um diese Involviertheit der Schweiz in unterschiedliche Regime, aber auch eben um gewisse Kontinuitäten. Ich denke eben gerade bei Dingen wie sogenannter, also Eugenik oder diesen Ideen von Volksgesundheit oder Ideen von der Vermischung von Pädagogik und eben so Ideen von sogenannter Überfremdung und so. Also das gibt es in der Schweiz und das setzt sich ja auch fort und das sieht man ja dann auch sehr konkret an der Frage von eben Kinder der Landstraße oder auch Verdingkindern.
Ich denke, du hast ganz vieles jetzt schon angesprochen in ein paar wichtigen Sätzen. Was mich an dem, was du gerade erzählt hast, immer wieder so das was ist jetzt hervorgerufen hat, ist die Dualität des Erinnerns zwischen dem öffentlichen Erinnern und dem privaten Erinnern. Ich denke, da gibt es ganz, ganz große Unterschiede. Ich habe sehr viel auch mit Familien aus Deutschland, Österreich etc. zu tun gehabt. Und wenn die erzählt haben, je nachdem, was ihr Großvater gemacht oder nicht gemacht hat, war das dann auch oft ein generationenübergreifendes Schweigen. mit meistens Enkeln, die das Enkelinnen, die das aufzubrechen versuchten. Es war meistens so die zweite Generation. Und die da in ganz schwierige familiäre Situationen gekommen sind, so dass ich punktuell je nach Fall, je nach Familiengeschichte, das ein bisschen heute so rückblickend verstehen kann, wenn man nicht über alles in der Familie spricht. Dass es in der Familie unter Umständen gewisse Tabuthemen gibt, die es im Staat nicht geben darf. Und das, diese Diatonie ist mir gerade auch in den Sinn gekommen im Zusammenhang mit Waldheim. Ich habe ein sehr schönes Graffito in Sardinien gesehen, als der Herr Waldheim gerade so frisch zurückgetreten war. Und da saß so ein Vogel auf dem Baum mit Waldheims Gesicht. Das Waldheimchen war das angeschrieben. Und darunter so die Sprechblase, mi sempre non ricordo, mi sempre non ricordo. Und ich denke, das ist etwas, was auch heute wieder sehr, sehr aktuell ist. Auch wenn ich jetzt den aktuellen deutschen Bundeskanzler anschaue, der sich auch an nichts erinnern kann, was nur schon 10 oder 20 Jahre her ist, denke ich, das muss man wirklich sehr stark differenzieren, das öffentliche, politische und das private.
Jetzt würde mich natürlich wundern, Hemleische, bei dir ist es ja so, dass eben ein Teil deiner Familiengeschichte, die ja lange privat war, jetzt hier, plötzlich hier in einer Ausstellung gezeigt wird.
Ja, es ist immer der Anfang fängt bei mir privat an und geht dann so in etwas Universelles und vielleicht je länger, je mehr und auch zu meinem Erstaunen, das war eigentlich nie meine Absicht, aber ich finde es natürlich auch interessant. Für mich war Erinnern und den Tatsachen und den Erinnerungen nochmals zu begegnen, war etwas sehr Existenzielles. Also das war eigentlich mein Überlebensweg, sich zu erinnern und nochmals diese Begebenheiten, die mir widerfahren sind mit meiner Familie, die mir nochmals durch den Kopf gehen zu lassen und versuchen zu verstehen, warum so gehandelt wurde. Und es war mir lange ein Rätsel, ist es zum Teil immer noch. Da kommt sicher auch die Frage von einer Kultur, die nicht gewillt ist oder nicht gewohnt ist, zu hinterfragen, ihre Handlungen zu hinterfragen. Ich habe oft auch, wenn ich meine Eltern zum Beispiel kritisiert habe, von ihnen die Antwort erhalten, Eltern hinterfragt man nicht, ihre Handlungen hinterfragt man nicht. Es geschieht immer aus Liebe, egal was sie machen, ob sie einen schlagen oder lieben. Und das verstand ich einfach nie, dass man so eine Haltung gegenüber seinen Kindern einnehmen kann. Auf der einen Seite empfinde ich das als sehr autoritär und sehr distanziert. Und ich überlege einfach manchmal, wieso, weshalb es diesen Wechsel in unserer Familie gegeben hat, weshalb ich als zweite Generation stammend aus Eltern, von Eltern, die nicht hinterfragen wollten, die den Tatsachen nicht in die Augen sehen wollten, weshalb ich da gebremst habe und die Handbremse angezogen habe und gesagt habe, halt, bis hierher lügen wir und schweigen wir und ab jetzt wird geredet und aufgedeckt. Und ich frage mich manchmal, ich habe vielleicht die Erfahrung gemacht, dass in sich erinnern und den Tatsachen in die Augen zu schauen, eine positive Erfahrung war, wo ich das Gefühl hatte, ich komme weiter, ich kann mich weiterentwickeln, ich bleibe nicht stehen mit dem, was ich erfahren habe, ich kann einen Schritt weitermachen und mich auch davon entfernen. Und ich glaube, das war dann das Vertrauen, das ich bekommen habe, was mich auch dazu bewogen hat, immer weiterzugehen.
Und da sind ja zwei Sachen passiert. Auf der einen Seite ein persönliches Aufbrechen dieser Erinnerung, also diese Erinnerungen auch annehmen, ähnlich vielleicht wie bei dir, wenn uns. Und gleichzeitig aber auch das Schweigen in der Öffentlichkeit aufbrechen, weil ja diese Geschichte der türkischen Immigration die Schweiz ja überhaupt nicht interessiert hat, ein Stück weit. Die offizielle Schweiz, in der offiziellen Schweizer Geschichte findet die ja nicht statt. Das ist ein doppeltes Aufbrechen, was da passiert ist. Bei dir.
Ja, das war eigentlich zu meinem Erstaunen auch. Also dieses Verschwiegene in der Familie dann auch außen anzutreffen, als ich die Bereitschaft zeigte, dem auf den Grund zu gehen, stand ich einfach vor einem leeren weißen Blatt Papier und da gab es nichts nachzusehen, nachzulesen. Also das war ein doppelter, wie soll ich sagen,
ein doppelter Leerraum irgendwie.
Ja, eine große Leere.
Ja, ich denke mir immer, wenn ich mir überlege, welche Geschichten alle unerzählt sind bis jetzt, die unerzählt sind, aber die trotzdem real sind, oder? Trotzdem existieren, dann fällt mir dazu immer das Bild des Eisbergs ein. Also es gibt sozusagen, der Eisberg ist ja so, der hat einen Teil über Wasser, der ist sichtbar, und der Teil unter Wasser, der ist nicht sichtbar und der ist sozusagen meistens um etliches größer als der Teil über Wasser. Oder? Und jetzt sozusagen das schweizerische Geschichtsbild, wenn man da sozusagen diesen Teil betrachtet, der über Wasser ist, dann ist der meistens relativ vorteilhaft. Also da geht es eben um dieses humanitäre, neutrale Selbstverständnis sehr stark oft, das durchaus eben auch ambivalent ist. Also ich sage auch nicht, dass das sozusagen rein negativ ist, aber es ermöglicht eben so ein sich rausnehmen als Sonderfall, immer sozusagen aus der Geschichte sich rausnehmen. Und der Teil unter Wasser, der eben eigentlich viel größer ist, als wir wissen, ich glaube, um den geht es auch so ein bisschen heute und ich glaube, um den geht es uns allen, auch in dem sozusagen in unserer eigenen Arbeit, den zu heben, oder? Mal den zu vermessen, den mal zu sichten.
Zu kartografieren überhaupt einmal, oder?
Ja, oder
zu schauen,
oder,
was da ist.
Ja, so ein bisschen vielleicht auch zu verflüssigen und zu schauen, was steckt da eigentlich drinnen und das auch freizusetzen, was da drinnen ist, oder? Und aus diesem gefrorenen Zustand zu holen und es sozusagen in einen lebendigen, dynamischen Zustand zu bringen. Ich glaube, das ist, und das ist jetzt die späte Antwort auch auf die Frage nach meiner Tätigkeit in Bezug auf die Öffentlichkeit. Ich glaube, das ist eigentlich die Aufgabe, erstens mal diesen Eisberg zu heben und dann eben auch zu schauen, ja, sich auch zu überlegen, was ist eigentlich das Ziel danach? Weil das eine ist ja das Sichtbarmachen, oder? Und es wird vieles sichtbar gemacht momentan, es wird viel gesprochen, auch über die Kolonialgeschichte der Schweiz zum Beispiel. Aber die Frage ist, was passiert dann nach diesem Sichtbarmachen? Wie stehen eigentlich all diese unterschiedlichen Geschichten, die wir da in dem Eisberg drinnen finden, zueinander? Oder welche sind sozusagen, ich sag mal, opportun genug, dass sie in die offizielle Erzählung Eingang finden und zu welchem Zeitpunkt passiert das, oder? Es findet ja oft so eine späte Anerkennung statt, die einerseits gut ist, aber wo man andererseits auch sagen muss, naja, jetzt kostet es halt auch nicht mehr so viel, oder? Bestimmte Dinge anzuerkennen. Und das ist so ein bisschen die Frage. Es ist immer auch eine Machtfrage, oder? Wer darf die Geschichte erzählen? Wer darf intervenieren? Wer darf sich einmischen?
Also nur schnell, also ich frage mich natürlich auch, warum es überhaupt zu einem Schweigen kommt. Also weshalb wurde überhaupt geschwiegen? Also in Bezug auf meine Geschichte, ich habe es vorhin schon gesagt, Katharina, ich glaube, meine Eltern als ein kleiner Haufen von türkischen Personen aus der Türkei hier, die lebten hier sehr isoliert und konnten weder hier noch in ihren Herkunftsorten ihre Geschichte erzählen, was sie erlebt hatten mit dem, dass sie hierher gekommen sind und dieses Leben, dieses strapaziöse Leben, das sie hier führen, das konnten sie weder hier ihren Nachbarn erzählen, noch konnten sie das in den Sommerferien, in den 5 Wochen, das wurde gar nicht verstanden. Sie lebten ein Ausnahmeleben, ein Leben dazwischen, das nirgendwo ankam oder nicht nachvollziehbar war. Und das führte auch zu einem gewissen Schweigen. Meine Eltern haben 30 Jahre hier gelebt und haben geschwiegen. Und dieses Schweigen haben wir geerbt. Und dieses Schweigen war auch innerhalb von der Familie dann präsent.
Und die Schweiz hat eben nochmals über diese Familie und über ganz viele andere eben auch geschwiegen, oder so.
Das Schweigen ist auch etwas Hochpolitisches. Es greift sehr ins Innerste der Familie ein, aber das Sprechen kann erleichtert werden, wenn es auch öffentlich gemacht wird, das Sprechen. Wenn auch im öffentlichen Raum, seien das Kulturschaffende, seien das Politikerinnen, wer auch immer, den Anstoß gibt, um über etwas zu schreiben, zu sprechen, es darzustellen, es beim Namen zu nennen, das ist ja oft schon das Erste. Vieles beginnt eigentlich mit dem Namen. Hat es einen Namen, dieses Kind? Oder müssen wir es noch taufen? Und diese Taufen sind aber zum Teil, denke ich, auch eine Frage des Zeitgeistes jeweils. Es ist oftmals eigentlich von denen, die das Tor aufstoßen und das Kind benennen, die handeln oft eigenmächtig, ohne diese Leute, die, um die es eigentlich geht, mit einzubeziehen in diese Prozesse und sie ins Zentrum zu stellen, diese Prozesse auch. Das ist für mich eigentlich etwas ganz Essentielles, dass der Mensch, die Menschen selber im Zentrum stehen müssen, um die es geht. Und die Innenperspektive trage ich, wie du wahrscheinlich ja auch mit deiner Arbeit da, nach außen. Und solange ich die selber nach außen trage und es mein Bild ist, das ich vermittle, kann ich auch die Geschichte zum Bild liefern, kann ich Wahrheiten der Schweiz einen Spiegel vorhalten. Aber das sind immer nur ganz kleine Momente, wo ich das wirklich kann. Ich habe keinen großen Zeitungsverlag, kein Medienhaus hinter mir, irgendwas. Ich bin eine kleine Minderheit, ein Vertreter einer kleinen Minderheit. Ich bin nicht die Minderheit, ich bin nur einer ihrer Vertreter. Und bin auf das Wohlwollen dieser wirkmächtigen Institutionen angewiesen. Und diese wirkmächtigen Institutionen, rennen einerseits der Politik hinterher und rezipieren, was die Politik vorgibt. Andererseits sind sie aber auch ein Teil der Maschine, die von außen wiederum den Druck macht, der die Stoßrichtung der Politik mitbestimmt. Und so gibt es Wellen. Irgendwann 1973, Ende der Kinder der Landstraße. 1975 war das noch ein großer Skandal, 1980 ist es langsam eingeschlafen. 1990 haben wir es wieder aufs Parkett gebracht, haben die ersten Platzbesetzungen, eine politische Ausdrucksweise der Aneignung von Lebensraum gemacht. Und so ist das ein Auf und Ab, das wir nicht nur alleine bestimmen können, sondern sehr viel vom Goodwill der Mehrheitsgesellschaft abhängig sind.
Kannst du das benennen, wann diese Momente waren, wo sich gewissermaßen diese Eisblöcke, um jetzt hier mal das Bild des Eisbergs nochmal aufzugreifen, wo sich diese Eisblöcke ein bisschen geöffnet haben und wo du und die Deinen die Möglichkeit hatten, eben diese Geschichten wieder an die Öffentlichkeit zu bringen? Was war das auslösende Moment? Oder was war die Window of Opportunity, wie man heute sagen würde.
Nein, das kann ich schlecht so jetzt. Ich kann es an einzelnen Beispielen benennen so und kann mich erinnern, dass Sachen, von denen wir erhofft haben, das bringt etwas, da kommen wir an die Öffentlichkeit damit. Das ging nicht immer in Erfüllung. Andere Male hat sich eine Tür überraschend aufgetan, wo es niemand erwartet hat. Das ist nicht planbar, denke ich. Zumindest nicht für mich. Vielleicht ist es für die andere Seite besser planbar. Die Leute, die Themen national setzen können und nicht nur gruppenintern, die können sowas wahrscheinlich pushen und planen und sagen, jetzt geht die Tür auf. Und da muss ich diese Tür annehmen, das kann ich nicht anders.
Ja, ich denke auch, dass Erinnerungen, also wenn sie immer wieder aufgeschoben werden und keine Möglichkeit haben, erinnert zu werden, dass die sich auch ansammeln und eben vielleicht wirklich zu diesem Eisberg wachsen, den du als Bild gebracht hast, und dass der dann vielleicht viel schwieriger ist, dann dem auf den Grund zu gehen und diese Erinnerungen alle wieder wachzurufen. Also nochmals zurück zu meiner Familie. Ich habe natürlich auch die Schulzeit und die Schule auch so als ein Ort empfunden und erlebt, wo ich nicht vorkam als Person aus einer anderen Herkunft. Ich musste ständig so tun, als wäre ich auch eine Schweizerin, und ich war ständig inexistent mit unseren Brauchtümern, unserem Namen, wo wir wohnten, und das hat auch ein Vakuum erstellt in all diesen Jahren, wo ich nie mich erinnern durfte oder auch mich nicht zeigen durfte von einer Seite, die ja auch zu mir gehört. Und ich glaube, das hat ja wie ein Vakuum gebildet, das dann irgendwann nicht mehr aufschiebbar wurde. Und diese Ausstellung, denke ich, ist zwar sicher ein Bedürfnis, das mal zu betrachten und ein Licht darauf zu werfen.
Würdet ihr denn sagen, um gleich hier anzuknüpfen, Aysche, dass es so eine Art, ich sage dem jetzt, Haltung oder vielleicht ist es auch eine Strategie oder ein Machtgestus dieser sogenannten Mehrheitsgesellschaft ist, eben solche Geschichten eher nicht zuzulassen, eine Art von Normalität, ich sage es in Anführungszeichen, vorzuschreiben, dass eben solche Geschichten eher eben nicht an die Öffentlichkeit kommen dürfen und auch selber nicht als solch erlebt werden können?
Eine schwierige Frage.
Also diese Normalschweiz, oder? Die sich ja so...
Vielleicht braucht es auch eine gewisse Anzahl und Vielzahl an Menschen, ich sage jetzt wie die Italiener, die in der Überzahl waren, bis dann die Schweizer auch endlich begreifen, dass es Italiener sind, die hier sind, und solange es vielleicht ein paar Tamilen gibt und noch ein paar Jugoslawen und Albaner, gibt es eigentlich wie kein, die nehmen nicht diesen Platz ein, die sie benötigen, auch wenn er vielleicht nur noch so klein wäre, den sie benötigen würden, um trotzdem einen zu haben und eine Berechtigung dafür zu haben.
Also gewissermaßen die Masse oder einfach die Anzahl der Menschen, die nicht nur,
aber ich denke, dass das vielleicht auch eine Rolle spielt.
Naja, ich denke mir, es gibt ganz bestimmte Gründe, warum sich diese Normschweiz immer wieder durchsetzt. Weil da, ich meine, der Elefant im Raum, oder, der nicht benannt wird, ist sozusagen wie immer die Frage, wer profitiert, oder, so von einer bestimmten Erzählung. Und ich meine, diese Erzählung, das habe ich vorher auch schon angesprochen, eben auch das Geschäftsmodell der Schweiz ist ja eigentlich eine Erzählung der Neutralität, die dann aber schon, wenn man beim zweiten Mal hinschaut, eigentlich nicht hält, weil die Schweiz würde ohne ihre Beziehung zur Welt historisch und aktuell einfach nicht existieren. Und dass diese sehr enge Verflechtung und Beziehung mit der Welt, also sozusagen einerseits, oder Nationalsozialismus, Südafrika, verschiedene, oder Regime, wo die Schweiz nur allzu gerne ihre guten Dienste angeboten hat, aber dann eben auch bis heute sozusagen in der wirtschaftlichen auf der wirtschaftlichen Ebene als Finanzplatz, als Rohstoffhandelsplatz. Das ist einfach das Geschäftsmodell, sozusagen ist, diesen neutralen Boden zu behaupten und eigentlich das Gegenteil zu tun. Und wenn das jetzt in Frage steht, durch all diese Geschichten, die plötzlich auf den Tisch kommen, dann gibt es ein Problem, oder? Das ist sozusagen der eine Teil. Und der andere Teil ist, dass immer nur, also das sieht man einfach historisch in diesen Zyklen, die du angesprochen hast, das kommt immer in diesen Konjunkturen und in diesen Wellen, kommen sozusagen gewisse Dinge auf den Tisch, werden dann erkämpft, werden diskutiert, aber dann werden sie sozusagen, fallen sie irgendwie wieder hinten runter. Und ich habe mich auch sehr lange gefragt, wie gibt es das eigentlich, dass sich das nicht durchsetzt, oder? Und es ist schon sehr stark sozusagen dieses dieses Verteidigen des neutralen Selbstbilds ist halt ein freier Aspekt. Und es passiert immer nur, wenn sich etwas durchsetzt als neues Geschichtsbild, dann immer nur auf Druck von außen. Also das war beim Frauenstimmrecht so, das war bei der Bärschi-Kommission, unabhängige Expertinnenkommission so. Das wird jetzt auch in verschiedenen Fällen so sein. Und es ist nie proaktiv, sondern es ist immer nur reaktiv. Wenn es nicht mehr anders geht, dann macht man was.
Ja, ich muss da ganz kurz einhängen. Und zwar, ich denke, wir haben jetzt viel auch über die Geschichten und Geschichtsschreibung, Geschichtswahrnehmung gesprochen. Was dabei ein bisschen vergessen zu gehen droht, ist die Zukunftsperspektive, die auch im Zusammenhang des Zusammenlebens von Minderheiten etc. eigentlich eminent wichtig ist. Und wo man halt sagen muss, wenn man die Geschichte nicht aufbricht, dort, wo sie aufgebrochen werden kann, nämlich bei der folgenden Generation, dann wiederholt sich die Geschichte nochmals die nächsten Jahrzehnte. Wir haben das als Jenische seit Jahrzehnten eingefordert. Wir gehören in die Schulbücher als Teil der Schweiz. Als Teil der Schweizer Geschichte, die seit Jahrhunderten da sind. Und für mich war 2016 dieser Tag, als Bonsra Perse die Anerkennung der Jenischen als eigenständige Minderheit ausgesprochen hat, als gleichberechtigte Minderheit, war für mich der Höhepunkt meines Lebens. Also, das habe ich gesagt, der Stein ist vom Herzen runter, ist am Boden, Auftrag erfüllt, der Rest ist Dessert, was ich jetzt noch mache. Und in diesem Dessert war ich jetzt 4 Jahre lang damit beschäftigt, mitzuhelfen, dass es endlich ein Schulbuch gibt, das über die Geschichte und Kultur und Gegenwart der jenischen Sinti und Roma in der Schweiz berichtet für 5-6-Kreisler, Unterstufe, Mittelstufe in der Schule, weiß nicht, wie das genau eingestuft wird. Es ist eminent wichtig, dass es solche Mittel gibt, um die nächste Generation früh abzufangen, bevor sie ihren neuen Rassismen aufgebaut hat, bevor sie die Rassismen ihrer Eltern und Großeltern zum 183. Mal kopiert hat, eine eigene neue Perspektive, einen Blick von außen, den Innenblick zulassen auch. Der Innenblick, den ich öffne, indem ich meine Geschichte erzähle, der ist als Außenblick gefragt, dass er dort auch wieder die Herzen und Köpfe erreicht und Bereitschaft erreicht, um mit diesen Wellen eben zu brechen und zu sagen, wir machen das jetzt anders.
Aber jetzt hat Katharina hat gesagt, Druck von außen, es brauche diesen Druck von außen, es hat aber auch unglaublich viel Druck von unten gebraucht, gerade auch in eurem Fall und in ganz vielen anderen Fällen, damit überhaupt einmal so etwas passiert, ein ganz wichtiges Wort, was du jetzt gesagt hast, nämlich diese Anerkennung.
Das habe ich auch ganz stark so erlebt, wie du es geschildert hast, zum Beispiel auch mit dieser Ausstellung, als Gabi Fiertz, meine Arbeitspartnerin von der Ausstellung, und ich beim Museum Stadtmuseum angeklopft haben und sie sich bereit erklärt haben, unsere Ausstellung zu zeigen. Das war für mich wie Alain Berset, der sagte, dieses Thema interessiert uns und wir wollen es in dieser Institution zeigen. Das war für mich auch eine Form von Anerkennung, die ich bis anhin nicht hatte, eben, weil ich vorhin gesagt habe, ich dachte, wir sind gar nicht erst existent. Und mit dieser Anerkennung und dieses Ja für die Ausstellung war es wie ein Zugeständnis auch, dass es uns gibt.
Und das braucht es ja, damit irgendwie die Geschichte irgendwo ankommt, oder? Damit irgendwo etwas passiert, also sei es in Schulbüchern, sei es in Ausstellungen, sei es in den öffentlichen Diskursen, dass eben nicht mehr über Jenische gesprochen wird oder über Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel aus der Türkei, sondern mit all diesen Menschen und dass das Eingang findet in die Erinnerungskultur eines ganzen Landes, sage ich jetzt mal ein Stück weit. Jetzt nehme ich aber schon Wunder, Katharina, wie ist es denn möglich oder wo wäre es denn möglich, solche Räume in der Schweiz zu öffnen und nebst dem Druck von außen und dem Druck von unten? Was gibt es denn für Möglichkeiten und was wären die Strategien, die hier zu verfolgen wären?
Also die erste Strategie hat Venans schon angesprochen, das ist sozusagen dieser Druck auf die Institutionen, weil die Institutionen sind sozusagen der Schlüssel zwischen dem Druck von unten und dem, was sozusagen offiziell anerkannt als Erinnerung gilt. Als Erinnerung gilt, als Geschichte gilt auch, oder? Und ein Teil einer offiziellen Erinnerungskultur wird. Also dass diese sozusagen Infrastruktur sozusagen der Gesellschaft anzuschauen, wo sind die Institutionen, wo sind die Schulen, die Kultur, oder? Also und Kunst und ihre Institutionen, Bildung und sozusagen zu sehen, wo können wir da Hebel finden und ins Gespräch kommen. Das ist sozusagen die eine Seite. Und die andere Seite ist diese Frage von Öffentlichkeit. Also wir befinden uns ja heute in einer Situation, wo Öffentlichkeit völlig anders funktioniert als noch vor 10 oder 20 Jahren. Also Öffentlichkeit hat heute eine sehr, glaube ich, auch schwierige Logik, in der sie funktioniert. Da spielen die sozialen Medien eine große Rolle. Da spielt generell so eigentlich der Abbau der klassischen Medien eine Rolle und das Fehlen der Rolle der klassischen Medien, die sie lange sozusagen ausgefüllt haben oder versucht haben auszufüllen, nämlich sozusagen als eine Art Kontrollinstanz. Und heute sozusagen diese Medienlogik, die sich durchsetzt und die Logik der sozialen Medien, halte ich für extrem schwierig, weil die eben auch sehr stark voneinander trennt, also sozusagen auch sehr stark identitär funktioniert. Da gibt es die einen und da gibt es die anderen und dann gibt es die und die werden dann sozusagen miteinander in eine Polarisierung gebracht und dann hat man dann schon wieder 3000 Klicks, weil das ist total aufregend, wenn sich dann wieder welche streiten, sozusagen in der Öffentlichkeit und dann spricht man über Cultural Appropriation und dann spricht man über sogenannte Cancel Culture und so. Und das ist sozusagen, wie der Diskurs dann plötzlich funktioniert. Und ich denke, dem muss man ganz stark entgegensteuern. Das sehe ich auch als Teil sozusagen dieser Arbeit, Räume zu schaffen, die anders funktionieren, in denen tatsächlich sozusagen auf demokratische Art und Weise, nämlich in Form eines solidarischen Streitens darüber, oder? Was Geschichte ist und was Erinnerungskultur ist, stattfinden soll. Und ich würde wirklich Abstand nehmen, mittlerweile auch nehme ich persönlich ganz stark Abstand von diesen Räumen der Öffentlichkeit, die sehr stark auch Teil von einer Entdemokratisierung bereits sind.
Ja, ich habe 2003 im freien Geschäft Quant mitgeholfen, unsere erste Webseite zu machen. Und damals gab es diese Chats und diese Foren und das war alles so neu und klein, selbstbestimmt. Jede Gruppe hat ihren Raum sich erschaffen. Diese Räume wurden erfunden in diesem Moment. Und das war für diejenigen in Europa ein ganz, ganz wichtiges identitätsstiftendes Moment, dass wir diesen Raum Internet für uns selber positiv besetzt haben, mit diesen Chats, wo man über Landesgrenzen hinweg Kontakte, die über Generationen nicht mehr existent waren, wieder neu anzuknüpfen, neu aufzubauen, Erfahrungsaustausch über Landesgrenzen hinweg etc. Das war eine total spannende Zeit und die spannende Zeit nahm ihr Ende, je mehr das Kommerz das Internet beherrscht hat. Das Internet war am Anfang etwas ziemlich Anarchisches, wo wirklich Einzelpersonen, kleine Gruppen, jeder hatte die gleichen Chancen, seine Meinung kundzutun, bis Millionen und Milliarden von Geldern hineingepumpt wurde und Facebook und wie das heute alles heißt, sind Kopien dieser ursprünglichen Ideen von Chaträumen, wo man sich
von trifft. Von demokratischen Räumen gewissermaßen,
ja. Das waren demokratische Räume, weil da gab es kein Budget, da gab es nur die Leute selber, die miteinander handelten.
Aber die Tragik, die jetzt beide ansprecht, sowohl du, Venans, wie auch du, Katharina, ist ja die, dass diese neuen Medien, wie auch Medien überhaupt, aber vor allem auch diese neuen Medien eben genau das eigentlich befördern würden, dass nämlich Menschen sich zeigen in ihrer Erinnerung auch, vielleicht auch in ihrer Verletzbarkeit, aber dort auch verletzt werden können. Eben, du hast es gesagt, durch Cancel Culture, durch sagen, es ist nur so eine woke Haltung, die du hier hast. Also es gibt ja die Totschlägerargumente. Also dieser Gegensatz zwischen sich öffnen, sich zeigen, auch sich öffentlich erinnern und eben auch sich verletzbar machen, ist ja gerade in diesen Räumen ganz groß. Oder?
Ich glaube, also meine Erfahrung ist es jetzt, dass diese Recherche hat 6-7 Jahre gedauert und hat in dieser Zeit auch ermöglicht, auch einen Weg zu hinterlegen, der vielleicht jetzt, wo die Ausstellung hängt und steht, vielleicht an einem anderen Punkt angekommen ist, als sie am Anfang stand, und diese Verletzlichkeit auch eine Reflexionsarbeit war, also die Arbeit an für sich, und dass sie jetzt in einer geschützten Form gezeigt wird und nicht mehr so verletzlich ist, wie sie am Anfang war. Ich denke, dass man, wenn man sich damit beschäftigt, mit Erinnern, mit seiner Geschichte, dann macht man auch einen Prozess durch, der auch heilen kann, und dass man anders daraus herausgeht, als man am Anfang hineingegangen ist. Und ich glaube, das ist dann der Schutz, den man dann danach hat, im Unterschied zum Anfang. So habe ich es erlebt, und ich denke, dass es auch in anderen Prozessen auch so, dass man diesen Weg hinterlegt.
Aber es bräuchte schon auch eine Kultur, sage ich jetzt mal, der Verantwortung und des Respekts und auch des Denkens in, ich sage jetzt mal, in diversen und unterschiedlichen Kategorien und auch in einer Art Differenziertheit, damit über solche Erinnerungen und unterschiedliche Lebenshaltungen und Perspektiven eben auch respektvoll gesprochen werden kann in der Öffentlichkeit, oder?
Ich möchte gerne ein Beispiel nennen, und zwar komme ich nochmal zurück zum Anfang meiner Erzählung, eben quasi das Österreich der 80er, 90er Jahre. Und es gab dort eben auch diese Räume, die völlig abseits einer Öffentlichkeit versucht haben zu erkämpfen, sozusagen eine, bis zu einem gewissen Grad auch eine historische Wahrheit über die Verbrechen des Nationalsozialismus, die damals noch nicht, also in den 80ern dann schon, aber davor überhaupt nicht Teil weder der Wissenschaft noch irgendeiner sozusagen eines offiziellen Narrativs waren. Und diese Räume waren unter anderem die Überlebendengemeinschaften, die Lagergemeinschaften. Und in diesen Lagergemeinschaften, das waren sozusagen auch Allianzen und Koalitionen aus unterschiedlich betroffenen Opfern, ja, des Nationalsozialismus. Und zwar unter bestimmten Gesichtspunkten Verfolgte, die sozusagen nie, die erst dann eine Selbstdefinition wurden, also zum Beispiel die sogenannten Asozialen, ja, hätten sich ja nie selber so begriffen, sondern die wurden erst zu sogenannten Asozialen, weil die Nazis sie als Asoziale bezeichnet haben. Ähnliches passierte vielen Juden und Jüdinnen, die sich überhaupt nie als Jüdinnen begriffen haben. Plötzlich wurden sie als Jüdinnen verfolgt und haben sich sozusagen unter diesem Namen dann auch angefangen zu organisieren, nach 1945. Und das meine ich ein bisschen. Also sozusagen dieses Zusammenspiel, auch das politische Zusammenspiel und dieses Anliegen eines antifaschistischen, ja, und eines demokratischen und einer Wahrheitssuche. Dieses Anliegen war sozusagen dasjenige, was diese Gruppen verbunden hat, auch in den Lagergemeinschaften. Und das war extrem schmerzhaft und extrem schwierig, oder? Im Fortwirken dieser Hierarchien, die es da teilweise auch gab, ja, sozusagen, wer hat jetzt mehr gelitten? Die politischen oder die als Juden und Jüdinnen verfolgten, oder? Diese Opferkonkurrenzen, die da entstanden sind, die teilweise die Stereotype und Vorurteile, die noch nachgewirkt haben über Jahrzehnte, oder? Das gemeinsam sozusagen irgendwie durchzuarbeiten oder eben auch sich dem zu stellen, so schmerzhaft das auch ist, einerseits sozusagen in einem geschützten, halbwegs geschützten Raum der Lagergemeinschaften selbst, die sozusagen aber in sich natürlich wieder sehr ungeschützt teilweise waren, aber sozusagen dann auch einen Raum boten gegenüber der Gesellschaft, die ja absolut sozusagen feindlich war, Ich glaube, das ist sozusagen der Modus, den ich sehe, oder? Also es gibt ja nicht.
Also erst die geschützten Räume, um überhaupt die Möglichkeit zu schaffen, damit Dinge erzählt werden können.
Ja, das meine ich eben nicht so. Ich glaube nicht, dass es diese geschützten Räume wirklich gibt, weil es innerhalb der geschützten Räume immer auch schon Hierarchien gibt, die nicht benannt werden. Ja, verschiedene, mehrfach sozusagen Betroffenheiten als Frau, es gab zum Beispiel Frauen, die waren als Jüdinnen, als Asoziale und als Lesben, ja, zum Beispiel verfolgt. Und die waren natürlich in der Hierarchie der Lagergemeinschaften dann ganz weit unten. Und sozusagen, welche Kategorie, welche Betroffenheit zählt jetzt mehr? Und wenn man das jetzt sozusagen in den heutigen Kontext übersetzt, es gibt viel sozusagen Abrufen von sozusagen diesen Oberflächen, ja, als wie spreche ich jetzt? Ich spreche jetzt als Frau und dann kommt man sozusagen in die Feminismuskiste und dann spreche ich als Person of Color und dann komme ich in diese Antirassismuskiste. Aber was ist dann sozusagen mit den Menschen mit Migrationshintergrund, die vom Balkan kommen? Sind die dann auch of Color oder in welche Kiste kommen die jetzt? Wo sind sie gerade opportun? Wo können sie sichtbar werden? Ich glaube, da wird es dann kompliziert und deswegen, glaube ich, muss es eher sozusagen, wir müssen uns überlegen, wie können wir Räume schaffen, die das auffangen können, also genau diese sehr unterschiedlichen Betroffenheiten und vielleicht auch Anliegen, oder? Vielleicht ein gemeinsames Anliegen zu finden, nämlich sozusagen eine Welt jenseits von Ungleichheit und Diskriminierung und sozusagen eine demokratische Welt, das zu formulieren und in dem sozusagen gemeinsam auch immer wieder zusammenzufinden aus diesen einzelnen Kämpfen heraus. Weil wenn man in den einzelnen Kämpfen bleibt, dann sozusagen greift sehr stark diese Logik der Vereinzelung und dann wird man sozusagen schnell auf ein Podium gesetzt und dann sitzen die und die und die nebeneinander, aber im Grunde...
Genau, dann sind wir bei der Identitätspolitik, oder?
Ein bisschen, ein Stück weit. Genau, ein bisschen, ja. Genau.
Wie war das, nämlich gleich wunderbar, wie war das? Ich meine, du hast ja, ich sage jetzt in Anführungszeichen, deine Geschichte, Aisha, hat sich ja ausgeweitet auch zu einer wirklich großen Familiengeschichte jetzt. Wie seid ihr umgegangen so mit den unterschiedlichen Betroffenheiten auch, mit den unterschiedlichen Geschichten, auch mit den unterschiedlichen, sage ich jetzt mal, Schmerzerfahrungen? Wie habt ihr die aufgefangen, auch im Gespräch untereinander?
Ja, ich wurde jetzt hellhörig, was Katharina gesagt hat, und zwar, also Erinnern, Schmerzerfahrung, verschiedene Betroffenheiten, auch die Schuldfrage, wer ist schuld? Und ich habe oft auch erlebt innerhalb von meiner Familie, wenn ich mich quasi als Opfer dargestellt habe, habe ich als Antwort bekommen, dass meine Eltern selber Opfer waren. Und das war dann ein Ping-Pong ohne Antwort, kein Fragen-Antwort-Spiel, sondern wenn ich was fragte, fragten sie zurück. Wenn ich etwas antwortete, antworteten sie zurück. Also es war kein Fluss und kein Nehmen und Geben. Und mir wurden so ein bisschen die Augen geöffnet, dass sie ja auch in einer Position waren, wo sie sich benachteiligt fühlten, ausgenommen fühlten, unterdrückt fühlten. Alles Gefühle, die ich auch hatte, aber quasi von ihnen, aber sie hatten wiederum eine andere Instanz, die oberhalb von ihnen stand und das Gleiche gemacht hatte, wie sie mit mir und mit den Kindern gemacht haben. Und das fand ich auch eine spannende Wechselwirkung. Dadurch konnten sie auch nie in eine Haltung kommen, wo sie vielleicht mal etwas zugeben und sagen, ja, wir haben Fehler gemacht und wir wollen diese Fehler unterbrechen und wir machen es jetzt besser, weil sie selber, da braucht es auch das, was oben quasi zu ihnen sprechen müsste und sagen, wir haben euch schlecht behandelt und hätten wir nicht oder wir hätten euch eine andere Situation bieten sollen, als ihr hierher kamt. Also es ist wie eine Verkettung von Schuldzuweisungen, die nicht durchgebrochen werden können, weil sie so hierarchisch immer weitergegeben werden. Und das ist eigentlich so auch der Punkt, oder? Wo man muss es mal irgendwann durchschneiden können, damit etwas Neues beginnen kann.
Nie wieder Krieg. Das war so, nie wieder Krieg. Das war so ein Motto, mit dem ich aufgewachsen bin, mitten in der Schweiz. War das damals in den 50er Jahren wahrscheinlich nicht so verbreitet wie in den Ländern ringsum. Das war aber ein Ausdruck der Familiengeschichte, die sich meine Eltern so erarbeitet haben. Die sind mit so einer grundpazifistischen Haltung und einem absoluten Suchen nach Gerechtigkeit. Das waren die Antriebsfedern meiner Eltern und mit dem bin ich groß geworden. Ich bin groß geworden in einem Dorf, aufstrebende Gemeinde, würde man heute sagen. Damals waren es 2000 Leute. In den 2000 Leuten gab es noch keine türkischen Leute. Es gab 5 bis 10 italienische Familien. Und ein paar italienische Männer konnten einen leerstehenden Kindergarten übernehmen und einen italienischen Kulturclub, würde man das wohl heute nennen, gründen. Kaffeemaschine, großes Mittelding im Raum drin stehend. Und mein Vater war der einzige Nicht-Italiener, der dort regelmäßig ein- und ausging. Okay. Es hatte den Nachteil, er war ein sehr geselliger Mensch, dass er am gleichen Abend auch in die Schweizer Dorfbeiz ging und gern jasste. Je mehr er aber mit den Italienern zusammen Kaffee getrunken hat, desto weniger wurde er akzeptiert am Jastisch. Das war wirklich sehr, sehr, sehr stark und gipfelte darin, er hat in allen Vereinen, Feuerwehr, Gesangsverein, was weiß ich, mitgewirkt und er hatte das Gefühl, er sei angekommen in der Schweizer Gesellschaft, bis er an einer Gemeindeversammlung zum ersten Mal nach 20 Jahren in diesem Dorf leben etwas zu sagen wünschte und sich über ein Schulbauprojekt oder irgendwas eine eigene Meinung zu haben traute. Da sagten der Gemeindepräsident und seine Vasallen, was willst du, fremder Fötzel, hier in unserer Gemeinschaft, in unserer Gemeindeversammlung, du hast hier nichts mit zu bestimmen.
Weil du ein Jenischer bist.
Weil du eine Minderheit bist.
Mit den Italienern zusammensitzt, genau. Und mit denen Espresso trinkst. Ja.
Genau. Und aber für mich war es eine schöne Erfahrung auch, mit diesen geradlinigen Eltern aufwachsen zu können, was dazu führte, dass ich bis hin zu realen Schlägen sehr vieles in Kauf genommen habe, um ebenso gerade durchs Leben zu gehen, wie meine Eltern das gemacht hatten. Sie waren mir ein Wahnsinnsvorbild. Wenn ich aber so in die aktuellste, neueste Zeit hineinblicke, macht es mir wahnsinnig Sorgen. Auch wenn ich in den Spiegel blicke. Weil noch vor ein paar Monaten, vor 2, 3 Jahren, war ich jeden Tag damit beschäftigt, gegen irgendwelche Nazi-Hetze irgendwo im Internet selber aktiv dagegen zu schreiben, Kommentare zu schreiben, Anzeigen bei der Polizei zu deponieren, nachzufragen, wieso habt ihr nichts gemacht, wo findet endlich diese Verurteilung dieses Nazis statt, etc. Mittlerweile ist das so übermächtig geworden. Ich stehe am Morgen auf und da, ach, ich muss etwas Schönes machen heute. Ich kann nicht mehr Tag und Nacht Nazis jagen. Und das ist schon ein Ausbund dessen, was in den letzten Jahren auch in der Schweiz sich gesellschaftlich verändert hat und dass wir an einem ziemlich gefährlichen Scheideweg sind, wenn ich das als alter Klaus da in der Runde so sagen darf.
Also, dass sich die, wenn man es beschönigend sagen will, dass sich die Räume wieder schließen, dass die Möglichkeiten wieder kleiner werden, dass die rassistischen, xenophoben Altering-Strategien in der Schweiz und in anderen Ländern wieder größer werden und dass die Möglichkeiten eben gerade in diesen Zeiten diese anderen Erinnerungen hervorzubringen, wieder kleiner werden? Ist das der Befund, vor dem wir heute stehen?
Ja, ich würde nicht sagen, dass die Räume kleiner sind, aber es spitzt sich zu. Also ich verstehe dich jetzt auch so, dass es einfach über Jahre und Jahrzehnte ein chronisches Unterschätzen dessen gibt, was sozusagen das Projekt der Entdemokratisierung ist, nämlich wirklich auch sozusagen die Grundlagen einer offenen Gesellschaft zu zerstören. Und dazu gehört eben, dass Räume immer schwieriger quasi so demokratisch zu bespielen sind. Das stimmt so. Aber ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Räume am Verschwinden sind. Wir müssen einfach besser werden, darin zu erkennen, was die Räume sind, die sozusagen für uns funktionieren. Und vielleicht muss man sich auch nicht mehr mit den Nazis im Internet auseinandersetzen, sondern sozusagen, oder? Ich glaube, Räume, die vielleicht wäre es besser, sich von dort dann auch eben zurückzuziehen und vielleicht die Räume zu gestalten, die, wo sich was gestalten lässt. Von der Defensive in die Offensive.
Ja, also so wie bei der Frauenquote in vielen Institutionen, auch in der Politik, dünkt es mich manchmal, ist es immer nur eine Frage der Zeit, bis sich so diese Arbeiterschicht langsam hochkämpft in die Mittelschicht und dann so in den Nationalrat und dann vielleicht wird mal ein Bundesrat, eine Person mit aus der Türkei ein Bundesrat, aber es ist immer so aus Eigenantrieb und eigener Leistung und mich dünkt, es wird wenig handgereicht, dass solche Leute auch in Positionen anlangen, wo sie auch eine stellvertretende Funktion haben, wo sich auch andere in der Gesellschaft widerspiegelt sehen und vertreten fühlen. Also oft habe ich gehe ins Theater, ich höre die Politik, ich höre die Nachrichten, ich bin nirgendwo, komme ich vor. Es ist alles, alle Inhalte sind gefüllt mit Schweiz und im Theater ist Shakespeare und Hamlet. Ach,
schon nicht mehr nur.
nicht nur. Aber also ich erinnere mich, dass ich so in der ersten Primarschule hatten wir mal Aladdin und die Wunderlampe aufgeführt. Dann hieß es, oh, Aische.
Du kannst das ja.
Ja, du kannst gerade Aladdin spielen. Da war ich ganz glücklich und dachte, endlich ein Stück, wo ich vorkomme. Aber also das kann es ja auch nicht sein. Ich bin auch nicht Aladdin. Ich wünschte auch mal ein Straßenschild, das einen türkischen Namen hätte oder ein Platz oder Bücher, noch mehr Bücher.
Herzlichen Dank, Katharina Moramek. Herzlichen Dank, Venant Nobel. Und herzlichen Dank, Aische Yabaz. Memleket ist eine Produktion von Podcast Lab und Institut Neue Schweiz, realisiert von Christoph Keller, zu hören auf Spotify, auf iTunes, auf institutneueschweiz.ch und auf podcastlab.ch.